Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Mehr als 140 Menschen mit Verbindungen zur Terrororganisation IS wurden seit dem Wochenende in der Türkei festgenommen. Das sagt zumindest die Regierung in Ankara. Über den türkischen Kampf gegen den IS und warum auch Spuren des Anschlags bei Moskau in die Türkei führen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem in dieser Sendung die umstrittene private Seenotrettung im Mittelmeer, wie italienische Behörden die Hilfe immer komplizierter machen. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sieht sich die Türkei als Vermittler. Für einen Friedensgipfel der verfeindeten Staaten hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geworben, als er Anfang März seinen ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Selenskyj in Istanbul begrüßte. Aber auch zur russischen Führung hält Erdogan gute Kontakte. Im Verhältnis beider Staaten herrscht weitgehend Normalität. Allein 6 direkte Flugverbindungen zwischen Russland und der Türkei zeugen davon. Russen können aktuell ohne Visum in die Türkei reisen, zum Beispiel in die Urlaubsregionen Antalya oder Izmir. Doch seit gestern weiß die türkische Öffentlichkeit, aus Russland sind nicht nur Pauschaltouristen ins Land gekommen, sondern auch Terroristen. 2 der mutmaßlichen Attentäter vom Anschlag auf die Konzerthalle bei Moskau sind nach Angaben aus türkischen Sicherheitskreisen vor ihrem Aufenthalt in der russischen Hauptstadt in der Türkei gewesen. Die türkischen Sicherheitskräfte haben bei landesweiten Razzien seit dem Wochenende mehr als 140 Verdächtige festgenommen, denen eine Verbindung zur Terrororganisation Islamischer Staat vorgeworfen wird. In Istanbul bin ich jetzt verbunden mit dem freien Journalisten Thomas Seibert. Herr Seibert, die Türkei hat ja selbst unter dem Terror des IS zu leiden. Im Januar gab es einen Anschlag auf eine katholische Kirche, die dem IS zugerechnet wird, also dieser Anschlag. Nun also die Festnahme einer sehr hohen Zahl von Verdächtigen mit Verbindungen zum IS, wie es heißt. Ist die Türkei zu einem Rückzugsraum für islamistische Terroristen geworden?
Sie ist nicht nur ein Rückzugsraum, sie ist auch ein Schauplatz für Anschläge. Diese Schießerei in der Kirche hier in Istanbul im Januar zeugt davon, da erschossen 2 zentralasiatische Mitglieder des IS Khorasan einen Mann. Dieser IS Khorasan soll ja auch verantwortlich sein für den Moskauer Anschlag. Die Türkei hat schon länger ein Problem mit dem IS. In den Anfangsjahren des Syrienkrieges verfolgte sie eine sogenannte Politik der offenen Tür. Sie ließ sehr viele Flüchtlinge ins Land. Das wurde ihr damals hoch angerechnet. Aber es kamen eben nicht nur Flüchtlinge ins Land, es kamen auch IS-Terroristen, die sich in der Türkei festsetzten. Einige reisten weiter nach Westeuropa, aber viele bildeten eben auch Zellen in der Türkei und damit hat die Türkei eben bis heute zu kämpfen.
Staatspräsident Erdogan hat ja vor fast einem Jahr eine Erfolgsmeldung im Kampf gegen den Terror verkündet.
Milli İstihbarat Teşkilatımız, DAEŞ'in sözde lideri.
Unser nationaler Geheimdienst hat den Anführer des IS neutralisiert. Wir haben den Mann mit dem Kampfnamen Abu Hussein al-Qureshi schon lange verfolgt, so sagte Staatspräsident Erdogan. Ja, vor fast einem Jahr. Herr Seibert, wie erfolgreich, kann man sagen, ist die Regierung beim Eindämmen dieser Terrorgefahr?
In den letzten Jahren, muss man sagen, ist es einigermaßen erfolgreich geworden. Es gab vor etwa 10 Jahren, in den Jahren etwa 2015 bis 2017, sehr, sehr viele schwere IS-Anschläge hier in der Türkei mit hunderten Toten, hunderten Verletzten. Seitdem hat der Geheimdienst diese Strukturen offenbar besser unter Kontrolle. Es gibt immer wieder Festnahmewellen. Aber dazu beigetragen hat eben auch die Sicherung der Grenze zu Syrien. Die war ja früher, das hatten wir eben besprochen, offen. Inzwischen ist die mit einer Mauer gesichert. Dasselbe versucht man jetzt mit der Grenze zum Iran. Dort kommen sehr viele afghanische Flüchtlinge in die Türkei. Und darunter können eben auch Extremisten sein. Die Extremisten, die jetzt in der Türkei gewesen sein sollen vor dem Moskauer Anschlag, die kamen allerdings ganz legal mit ihren Pässen in die Türkei, hielten sich hier in Istanbul wohl etwa 2 Wochen auf und flogen dann zurück nach Moskau. Die Türken sagen, daran sei nichts zu ändern gewesen, weil gegen diese Männer hier in der Türkei nichts vorlag.
Während der IS im Westen ja zuletzt kaum noch Schlagzeilen gemacht hat, war die Terrormiliz schon vor dem Anschlag in Russland für die Türkei ein zentrales Thema. Sie haben das gesagt. Ende Januar auch ein wichtiges Thema beim Treffen Erdogans mit seinem iranischen Amtskollegen Raisi. Auf welche Strategie setzt die Führung der Türkei im Kampf gegen den IS?
Auf einen sehr, sehr starken Druck gegen diese IS-Zellen im Land. Das wird auch in der Außendarstellung der Regierung sehr betont, diese Verfolgungswellen. Sie hatten es eben angesprochen, 140 Festnahmen seit dem Wochenende. Innenminister Yerlikaya hat jetzt gesagt, seit dem letzten Juni seien sogar mehr als 2700 Verdächtige wegen mutmaßlicher Verbindungen zum Islamischen Staat festgenommen worden. Mit diesen Zahlen will die Regierung den Bürgern das Signal senden, dass sie sich kümmert, dass sie am Ball ist, dass sie diese Bedrohung sieht und bekämpft. Gleichzeitig versucht die türkische Regierung, sich etwas von diesem Thema zu distanzieren, besonders nach dem Moskauer Anschlag, weil die Türkei nicht riskieren will, die Beziehungen zu Moskau zu beschädigen. Man betont eben auch den Verfolgungsdruck auf den IS aus diesem Grund, um Moskau zu sagen, wir tun alles, um das zu unterbinden. Nach allem, was man aus der Regierung und aus Regierungskreisen hört, rechnet Ankara auch nicht damit, dass sich die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland wegen des Moskauer Anschlages und wegen der Reisen dieser mutmaßlichen Täter vorher in die Türkei verschlechtern werden.
Der türkische Staat hat ja immer großen Wert darauf gelegt, dass sich Menschen jeglichen Glaubens im Land sicher fühlen können. Das war auch zu spüren nach dem IS-Anschlag auf die Kirche in Istanbul im Januar. Gibt es dennoch Rückhalt für die Dschihadisten in der türkischen Bevölkerung?
So gut wie überhaupt nicht. Also das kann man nicht sagen, dass der IS hier auf irgendwelche große Sympathien trifft. Was man allerdings sagen muss, das ist, dass der IS hier eben wegen dieser Politik in den ersten Jahren des Syrienkrieges hier Strukturen aufbauen konnte, mit denen sich die Türkei bis heute herumschlagen muss. Bis diese Strukturen zerstört sind, das wird wohl einige Zeit dauern, möglicherweise wird es auch überhaupt nicht gelingen, weil diese Zellen auch über Jahre inaktiv sein können und dann plötzlich aktiviert werden. Das ist also ein sehr schwieriger Kampf.
Am Wochenende finden in der Türkei ja Kommunalwahlen statt. In der Vergangenheit gab es vor Wahlen häufiger Anschläge. Spielt das Thema Terrorismus auch im Zusammenhang mit diesen wichtigen Wahlen eine Rolle?
Nein, also jedenfalls nicht der Terrorismus jetzt im Zusammenhang mit dem Moskauer Anschlag. Wenn das Thema Terror überhaupt aufkommt hier im Wahlkampf, dann ist es wegen des Vorwurfs der Regierung an die Opposition. Sie arbeite mit der Kurdenpartei DEM zusammen und deshalb auch unmittelbar indirekt mit der PKK. Ansonsten stehen hier andere Themen im Vordergrund. Da ist vor allen Dingen die Wirtschaftslage, die hohe Inflation. Dann gibt es natürlich wie bei Kommunalwahlen nicht anders zu erwarten kommunale Themen. Hier in Istanbul ist das etwa der Verkehr. Und über allem hängt das Megathema Erdogan. Der Präsident hat die Kommunalwahlen und besonders die Bürgermeisterwahl in Istanbul zu einer Art Volksabstimmung über sich selbst, über seine Politik erklärt. Er tritt natürlich nicht selber an. Er hat hier einen relativ farblosen Kandidaten ins Rennen geschickt. Aber er macht mit seinem Einsatz klar, dass es hier eigentlich in Istanbul um ihn selbst geht, um seine politische Zukunft. Das halbe Kabinett ist hier in Istanbul im Wahlkampf unterwegs. Das sind die Themen, die hier den Wahlkampf prägen.
Sie sagen, großes Engagement von Erdogan in Istanbul. Dort möchte die AKP ja seine Heimat, Erdogans Heimat, zurückerobern. Wie gut sind aus Ihrer Sicht die Chancen, dass dies gelingen kann?
Die sind, obwohl die AKP hier einen relativ schwachen Kandidaten, den ehemaligen Bauminister Kurum, aufbietet, relativ gut, weil die AKP hier in Istanbul sehr, sehr gut organisiert ist. Sie kann ihre Wählerbasis normalerweise bei Wahlen sehr, sehr gut mobilisieren, an die Urnen bringen. Dazu kommt natürlich, dass Erdogan einen Großteil der Medien hierzulande kontrolliert. Wenn man den Fernseher anmacht, dann sieht man eigentlich nichts von der Opposition. Alles ist nur immer auf die Regierungsveranstaltungen konzentriert. Und trotzdem kann sich Erdogan nicht vollkommen sicher sein, weil es eben auch bis in die AKP-Wählerschaft hinein sehr große Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik gibt. Wie gesagt, die hohe Inflation macht den Leuten hier zu schaffen. Möglicherweise wird es also darauf ankommen, dass die AKP hier ihre Leute wirklich trotz dieser Zweifel an der Wirtschaftspolitik an die Urne bringen kann, wenn die AKP-Wähler am Sonntag zuhauf zu Hause bleiben. Dann wird Erdogan die Wahl verlieren, dann wird der Bürgermeister von der Oppositionspartei CHP, Ekrem İmamoğlu, sein Amt verteidigen. Und dann wird İmamoğlu quasi als Hauptgegenspieler von Erdogan in der türkischen Politik insgesamt feststehen.
Einschätzungen waren das von Thomas Seibert. Er lebt als freier Journalist in Istanbul. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Sie heißen Humanity One, Sea-Watch 5 oder CI-4 und haben den Auftrag, im Mittelmeer Leben zu retten. Doch die Arbeit privater Seenotrettungsschiffe, die seit vielen Jahren auf dem Mittelmeer patrouillieren, ist für die aktuelle italienische Regierung ein Ärgernis. Und so hat sie mit dem Gesetz 15/2023 bürokratische Hindernisse geschaffen für den Einsatz der häufig aus Deutschland stammenden Schiffe. Allein im vergangenen Jahr wurden zivile Rettungsschiffe in mehr als ein Dutzend Fällen in italienischen Häfen festgesetzt. In diesem Monat wurden alle drei Rettungsschiffe des von der evangelischen Kirche mitinitiierten Bündnisses United for Rescue in italienischen Häfen blockiert. Auch ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen wurde festgesetzt. Welche Strategie dahinter steckt, darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Juristen und Migrationsforscher Christopher Hein. Er ist Professor am Politikwissenschaftlichen Institut der privaten Luis-Universität in Rom und war davor mehr als 20 Jahre lang Vorsitzender des italienischen Flüchtlingsrates. Guten Morgen, Herr Hein.
Guten Morgen Ihnen.
Herr Hein, mit welchen juristischen Begründungen setzen die Behörden denn aktuell diese Schiffe fest?
Es gibt seit einem Jahr ein Gesetz, also unter der Meloni-Regierung, neu eingeführt, dass diese Rettungsschiffe, privaten Rettungsschiffe, jeweils nur eine Rettungsaktion in einer Fahrt durchführen können dürfen. Wenn sie dann zurückfahren in einem Hafen, italienischen Hafen, und auf dem Wege eine andere Notsituation, einen anderen Schiffbruch begegnen, dann dürfen sie nicht anhalten, dürfen sie die Menschen nicht an Bord nehmen, sondern müssen erstmal den vorbestimmten Hafen anlaufen. Wenn sie das aber doch tun, und das ist ja auch eine Verpflichtung, internationalrechtliche Verpflichtung, auch in einem zweiten oder dritten Fall den Menschen aus der Not zu helfen, dann ist das eine Grund auf dieser jetzt gesetzlichen Grundlage, ein Grund, das Schiff festzusetzen und auch eine Geldstrafe normalerweise von 10.000 Euro zu verhängen. Das Schiff wird für 20 Tage festgesetzt. Normalerweise machen dann die Anwälte der nichtstaatlichen Einrichtung Beschwerde an das Gericht. Das Gericht in aller Regel gibt ihnen Recht, aber in der Zwischenzeit ist das Schiff eben festgesetzt. Und das ist das genau, was im Augenblick zum Beispiel auch mit dem, wie von Ihnen schon erwähnten Schiff Geo Barents von Ärzte ohne Grenzen passiert. Die waren auf internationalen Gewässern, aber innerhalb der libyschen Zuständigkeitszone von Search and Rescue wurden von libyschen Küstenwachtschiff behindert in ihrer Rettungsaktion, sogar bedroht. Die Libyer wollten unbedingt die Migranten und Flüchtlinge nach Libyen zurückschaffen. Und damit ist die Zusammenarbeit mit den Libyern beendet worden von Ärzte ohne Grenzen. Und das war der Grund, dass hinterher von der italienischen Seite das Schiff festgesetzt wurde. Ja, das ist das, was im Augenblick also praktisch jede Woche passiert. Sie erwähnten das letzte Jahr, aber noch mehr in diesen ersten drei Monaten dieses Jahres beobachten wir eine verstärkte sagen wir mal, feindliche Aktion gegenüber diesen Hilfsschiffen, mit der Folge auch, dass die Zahl der Toten im zentralen Mittelmeer relativ zur Gesamtzahl der Abfahrten von Libyen oder von Tunesien gestiegen ist, nämlich auf eine erschreckende Zahl von 3% gegenüber einem Mittelwert von 1% von Toten im letzten Jahr oder auch in den vorherigen Jahren. Also gibt es ganz offenbar also eine sogar Verschärfung dieser Maßnahmen. Sie sagten die gesetzliche Grundlage. Natürlich muss Italien anerkennen, dass es eine völkerrechtliche Verpflichtung gibt zur Seenotrettung. Das wird im Prinzip auch nicht in Frage gestellt, aber über die Art und Weise, wie die Seenotrettung verfolgt werden kann und von privater Seite, gibt es außerordentliche Schwierigkeiten. Und wer natürlich darunter am Ende leidet, sind die Flüchtlinge und Migranten, wie gesagt, mit einer höheren Zahl von Opfern, von Toten gegenüber früher.
Sie haben das gesagt, die Behörden können dann die Schiffe festsetzen, aber dann landet der Fall, auch das haben Sie erwähnt, eben in der Regel vor Gericht und dann bekommen die privaten Seenotretter Recht, das haben Sie so im Halbsatz gesagt. Wie blickt die italienische Justiz denn auf das Vorgehen der Behörden?
Also natürlich gibt es unterschiedliche Reaktionen von den unterschiedlichen Gerichten und Staatsanwälten, aber man kann insgesamt sagen, dass die Gerichte sehr viel stärker das Recht und die Pflicht zur Seenotrettung betonen. Das ist kürzlich auch nochmal festgestellt worden vom obersten italienischen Gericht, dem Kassationsgerichtshof, auch gerade in Bezug auf Libyen. In diesem Urteil wird festgestellt, dass Libyen kein sicheres Land ist und dass keine Menschen gegen ihren Willen nach Libyen zurückgeschafft werden dürfen und dass in jedem Fall die Seenotrettung Vorrang hat vor allen anderen sonstigen auch sicherheitspolitischen Normen. Insofern also von der die Justiz ist eigentlich, muss man sagen, ganz überwiegend oder sogar fast ausschließlich ein Korrekturmechanismus gegenüber dieser Politik, die versucht, die Seenotrettung mit allen Mitteln einzuschränken.
Nun muss man ja auch sagen, dass die Italiener im Vergleich zu anderen EU-Staaten eine große Last tragen, was die Versorgung der Migranten und Flüchtlinge anbelangt. Gerade auf den kleinen Inseln gab es ja in der Vergangenheit großen Unmut in der Bevölkerung über die Zustände dort. Hat sich an der Lage dort etwas durch dieses Gesetz geändert? Hat das also irgendwelche Konsequenzen?
Nein, überhaupt nicht. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, ist sowieso das, was die NGO-Schiffe jetzt quantitativ machen, nur ein geringer Teil von der insgesamten Zahl der Bootsankünfte. Wenn wir das letzte Jahr nehmen, da wurden von den NGO-Schiffen 6.500 Menschen gerettet, 6.500 gegenüber insgesamt Bootsankünften von 157.000. Ja, das ist insofern, also was die Menschen nach Italien rüberkommen und aus dem Meer gerettet werden, das entspricht 4%. 4%. Die anderen Kommentare.
Sagt der Herr Hein, ich glaube, die Leitung ist tatsächlich, wir laufen jetzt auch auf die Nachrichten zu, die Leitung ist extrem schlecht geworden in den letzten Sekunden. Von daher würde
ich war zu weit entfernt vom Telefon, ich werde es verändern. Ich
sagte, die wichtigste Botschaft ist, glaube ich, angekommen bei uns. Von daher können wir, glaube ich, an dieser Stelle das Gespräch auch schließen, sagt der Migrationsforscher Christopher Hein. Er ist Professor am Politikwissenschaftlichen Institut der Louis-Universität in Rom. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Einen schönen Tag Ihnen.
Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.